So, grüß Gott miteinander. Ich hatte ja gesagt, wir wollten ein bisschen auf Nikolaus von Kues zurückgreifen und den würde ich gern vorstellen, weil der auch so zu meinen Lehrern zählt. In dieser verdienstvollen Reihe von Speck, Grundprobleme der großen Philosophen, da ist der erste Band, der enthält Sokrates, Platon, Aristoteles, den Thomas von Aquin. Und er hört dann auf mit dem Nikolaus von Kues. Damals, das war 1972. Und als dann ein bisschen später in der Reihe beim Alba dann so einzelne Sachen rauskommen sollten, da hat dann der Kollege Jacobi, der eine sehr schöne Arbeit vorgelegt hat, ich glaube, es war seine Habilitation über die kusanische Methode, der hat dann schon gesagt, er will es nicht alleine machen, sondern will ein Sammelband rausgeben, weil da einfach sehr viele Facetten dran sind. Ich bin jetzt halt nur einer und ich nehme ja auch nur eine Perspektive da auf ihn, so meine halt ein bisschen. Ich habe ihn entdeckt als 14-Jähriger in einer Biografie und war von dort her eben schon fasziniert und ich bin nur zweimal in Rom gewesen, ohne dass ich da in St. Peter in Ketten war, wo er ja begraben liegt. Was dort fehlt, ist sein Herz, das ist in Kues, in dem alten Heim, das er dort gegründet hat und das er so geschickt angelegt hat, auch juristisch, dass das bis heute noch funktioniert und Leute dort aufnimmt, über die Napoleon-Zeiten und all das hinweg. Und dort ist dann auch seine Bibliothek mit seinen kostbaren Büchern, mit den Handschriften Meister Eckhart und alles, mit seinen privaten Notizen drin und so Geschichten. Das ist großartig. Und von dieser Bibliothek kann man so im Fenster runtergucken auf den Altar der Kapelle, die kleine Kapelle ist mit einer schmalen Säule in der Mitte. Und da ist dann zugleich auch sein Herz dort. Das hat er so gewünscht, dass das dorthin kommt. Während das andere also in Rom, in San Pietro in Vincoli ist. Da, wo eben auch die Anfänge zu dem Grabmal für den Papst da sind von Michelangelo. Deswegen gehen da die meisten Leute hin, um das anzuschauen. Also, das kann man also dort sehen und aufnehmen. Ich mache jetzt keine allgemeine Einführung in Leben und Werk, sondern ich möchte eigentlich auf drei Punkte etwas sagen. Einmal über sein Entsprechungsdenken, womit er die Analogia Entis etwas uminterpretiert, dann sein Gottesname Non Aliud und dann seinen dialogischen Zugang zu Gott in dem Buch, das auch ich für sein schönstes finde, nämlich Divisione Dei. Auch Flasch, einer der großen Kenner, nicht bloß des Mittelalters, sondern gerade auch nochmal von Nikolaus von Kues sagt, das sei wirklich sein schönstes Buch. Das zweite Thema heißt Non Aliud, das Nicht-Andere. Das ist ein Name für Gott, der ist ihm im Winter sowieso da eingefallen und da war er ganz glücklich drüber. Die drei Dinge will ich dann erklären. Ich fange also an mit dem Entsprechungsdenken. Was steht dahinter? Dahinter steht also die Sache, dass von Aristoteles her der Gedanke da ist, dass wir die Analogie brauchen. Analogie heißt wörtlich Analogon, also der vernunftgemäß eigentlich, vernunftgemäß. Aristoteles sagt proshen, es geht darum, wie drücke ich Zusammengehöriges aus oder wie drücke ich ziemlich Verschiedenes, was aber doch noch was Selbiges ist, aus. Ich gebe ein simples Beispiel innerhalb unserer Welt hier. Da gibt es auf der einen Seite Substanz, man könnte im Deutschen, glaube ich, am besten sagen Bestand, also so etwas wie ein Pult, ein Tisch, jeder von uns. Und dann gibt es die sogenannten Akzidenzien, griechisch Symbebekos, also wirklich das Hinzukommende oder Zufallende. Ich würde das eher übersetzen mit das Wie-Sein, die Zustände. Das ist das Wann-Sein, Wo-Sein, wie schwer, wie groß, farbig und was es alles gibt. Und die Definition für die Substanz ist das Ens in se. Also etwas, was in sich steht, in und für sich steht, das Pult, der Tisch, jeder und jede von uns. Und das Akzidenz, das ist ein Ens in alio. Also das gibt es gar nicht extra. zum Beispiel die Farbe dieses Puls. Ich kann die Farbe alleine für sich gibt es nicht. Sie werden sagen, doch, man kann in den Laden gehen und es kaufen. Das ist nicht gemeint, nicht diese weiche Substanz, die da in der Dose dann drin steckt, sondern die reine Farbe als solche, die Farbigkeit als solche, die klebt eben, man kann noch nicht mal sagen, dass sie klebt, also die ist an dem Gegenstand. Und wenn der Gegenstand verschwindet, ist das Wie-Sein auch verschwunden. Das heißt, das Wie-Sein gibt es überhaupt nicht extra so. Es gibt kein Wie-Sein irgendwo, sondern wir können natürlich einen abstrakten Begriff des Wie-Seins machen. Aber in der Realität gibt es immer das Wie nur an den Dingen, die da rumliegen, stehen oder laufen. Beide aber sind nicht nichts. Bei beiden kann ich also sagen, sie sind ein Ens, ein Seiendes. Sie sind. Was heißt denn jetzt Sein? Und dann muss man doch sagen, ob jetzt Sein bloß ein Stein ist, der da rumliegt, oder, sagt jetzt Aristoteles, für Lebewesen heißt Sein Leben und Leben Sein. Also nach Aristoteles, wenn dort eine tote Katze liegt, können Sie nach Aristoteles in gutem Gesprochenem nicht sagen, da liegt eine Katze und die ist tot. Sondern Sie können nur sagen, da liegt ein Katzenkadaver, da liegt eine Ex-Katze oder so, aber keine Katze. Die Katze ist nur da, solange sie lebt. Hinterher ist es nur noch ein Katzenkadaver. Also so weit reicht hier, dass diese innere Verschiedenheit von Sein, wenn heute denkt, der normale Mensch denkt bei Sein nur noch an, das liegt halt rum, wertfrei, einfach so und hat weiter nichts zu bedeuten.
Heutzutage würden die Leute sagen, Leben, das wäre eine Akzidenz.
So ist es. Das kommt nochmal dazu, dass sie das also das könnte man sogar sagen, dass es eine Akzidenz ist, ein Wie-Sein, aber eben, wie ändert das, wenn das verschwindet, wenn das so ein Wesentliches ist? Nicht? Das sind dann schon genau solche Fragen, die da hineingehören. Also auf dieser simplen Ebene zu sagen, was ist dann das Gemeinsame bei diesen verschiedenen Sachen, also jetzt bei einem Stein, der da rumliegt, und einem Lebewesen, nicht ein Tier, ein Lebewesen, das also lebt, und einen Schritt weiter jetzt ein Mensch, der ja nicht bloß lebt, sondern sich zu seinem Leben nochmal verhält, derart, dass ihm, das ist ja dieser Satz, den ich schon öfter zitiert habe da von mir, derart, dass sein Leben ihm nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Also der will ein Wozu für sein Leben wissen, sonst bringt er sich um. Aber das gehört bei ihm dazu, also das Lebewesen lebt einfach, aber der Mensch, wenn der bloß zu leben hätte und alles, brächte er sich um, wenn er nicht wüsste, wozu lebe ich. Deswegen ist das ja mein Argument gegen Heinrich Heine, der sagt, das Leben sei das Höchste. Ich kann dich sprachlich widerlegen, denn wenn du recht hättest, könnte man nicht fragen, wozu leben. Wenn das wirklich das Höchste wäre, gibt es keinen Sinn zu sagen, wozu leben. So wie es zum Beispiel wirklich keinen Sinn gibt, zu fragen, wozu glücklich sein oder zum Beispiel wozu lieben. Wer sowas im Ernst fragt, hat wenigstens eins der beiden Wörter nicht verstanden. Das kann man sonst gar nicht fragen. Nicht? Und damit ist bewiesen, behaupte ich hier ganz formal, dass Leben nicht das Höchste sein kann, hat er gegen Schiller eben gesagt. Nicht? Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes, aber es ist die Schuld. Nein, das Leben ist das Höchste, der Tod ist das Schlimmste. Also da sieht man schon, wie fasse ich jetzt das, was ich da jetzt mit Sein meine. Goethe, zitiere ich ja in dem Zusammenhang, der steht dann noch am Strand da von Venedig, guckt die Krebse an und schreibt in sein Tagebuch rein, wie wahr, wie seiend. Der steigert also das Wort Sein noch. Wie seiend. Der hat also noch so eine Ahnung von der Analogie, die da drin steckt. Also das gilt schon, wenn man innerweltlich redet. Der Hauptpunkt, natürlich jetzt, auch weil wir sind ja hier in einer christlichen also Hochschule nochmal, ist tatsächlich dann nochmal die Frage, wie kann ich jetzt von Gott oder vom Göttlichen reden im Verhältnis zum Geschöpf? Dass man da sagt, wie kann ich da überhaupt bei beiden sagen, die leben oder die sind, wenn Gott ganz anders ist, das Geschöpf ist nämlich, auch wenn es ein in se ist, ist ein Geschöpf ab Alio. Es lebt nicht aus sich und hat sich selber auch nicht hergestellt. Das ist ab Alio, während das Absolute ein Ase ist, ein von sich her. Da ist also nochmal ein viel größerer Unterschied nochmal, als hier zwischen dem In-Se und In-Alio habe ich jetzt hier ein Ase und Abalio. Das ist nochmal abgründig verschiedener. Sodass dann das Vierte Laterankonzil ab 1225 sagen wird, dass bei noch so großer Ähnlichkeit von Schöpfer und Geschöpf die Unähnlichkeit größer ist. Die haben von Ähnlichkeit geredet, Similis. Und das finde ich nicht glücklich. Wenn ich nämlich von der Ähnlichkeit rede, was ist Ähnlichkeit? Ähnlichkeit ist so eine Zusammenmischung von Gleichheit und Ungleichheit. Und dann klingt ähnlich irgendwie so schwammig, so unbestimmt und unbelegbar. Was ist der harte Kern daran? Das, was an Gleichheit ist. Und das führt dann dazu, dass wir ein Jahrhundert nach Thomas die Analogie einfach aufgeben. Don Scotus sagt, das können wir nicht brauchen, so verschwammig, ich muss die Sache klar haben, und sagt, ich brauche eine Univozität. Das ist nämlich der andere Ausdruck. Sprachlich gehört die Analogie in die Mitte zwischen zwei andere Formen. Das eine ist univog, das heißt, ein Wort bedeutet hier auch in der gleichen Bedeutung dasselbe für verschiedene Dinge. So ist zum Beispiel ein Mann und eine Frau sind beide Mensch, und das ist keine Analogie, so verschieden wie die sind, sondern das sind zwei Ausprägungen einer Spezies. Der einen Art. Da spricht die klassische Philosophie nicht von Analogie. Ich würde da auch von Analogie sprechen heute, nur würde ich nicht von Ähnlichkeit reden. Aber die Alten haben gesagt, da ist auch keine Ähnlichkeit, sondern im Menschsein ist hier völlige Gleichheit, die hier besteht, dann in dem Fall. Und dann gibt es auf der anderen Seite die sogenannte Äquivozität, dass dasselbe Wort ganz was anderes bedeutet. Berühmtes Beispiel war immer so ein Wort wie zum Beispiel Strauß. Das ist ein Wort für Kampf, das ist ein Wort für australische Vögel und ist ein Name für ein Bukett aus Blumen oder so. Dasselbe Wort, aber es hat völlig voneinander unabhängige und überhaupt nicht verwandte Bedeutungen. Das ist äquivok. Und da haben die gesagt, analog ist so, dass es eben da irgendwas Gemeinsames gibt, eben eine Ähnlichkeit. Und nannten das Ähnlichkeit. Weil die das aber Ähnlichkeit nannten, dann war eigentlich abzusehen, dass das irgendwann dort landet, dass man sagt, wenn ich jetzt ein bisschen klarer und deutlicher rede, dann muss ich eigentlich bei der Gleichheit landen. Und das konnte man zum Beispiel bei Pannenberg auch lesen. Pannenberg schreibt in einem Aufsatz über die Analogie extra, schreibt er, das ist nicht die Entdeckung ihrer verborgenen Wahrheit, sondern das Zustandekommen eines von Anfang an wirksamen, also Wahrheit, weil das nämlich immer schon eigentlich so ist, dass das eben alles univog sein muss, eins sein muss, wenn ich es wirklich präzise fassen will. Und was habe ich dann als Folge? Als Folge habe ich dann, dass ich entweder, wenn ich das jetzt Schöpfer und Geschöpf anwende, dass ich entweder den Gott so denken muss, wie wir Geschöpfe sind, oder dass ich sage, ich kann über Gott gar nichts sagen und denken, sondern kann nur sagen, der entzieht sich jeder Vernunft. Und dann gibt es natürlich nochmal die Offenbarung, die zu uns redet, aber die kann dann nur in Bildern reden und Metaphern oder so ähnlich. In Wirklichkeit gibt es da entweder eben diesen Glauben, weil mir das geoffenbart wird, den ich aber nicht richtig artikulieren kann, oder ich muss sagen, ich weiß es gar nicht, weil es eben was ganz anderes ist. Sodass ja auch die Wissenschaften sagen, bei ihnen kommt Gott nicht vor, zu Recht, die kommt nicht vor, wo soll in der Physik Gott vorkommen? Und das war ja auch die einzige richtige Antwort auf den Astronauten, dass er da draußen Gott nicht getroffen hat. Der fliegt halt da nicht als ein Stern durch die Gegend rum. Nicht? Was soll denn das? Sodass das völlig klar ist, dass es da gar nicht vorkommen kann und darf und unter der Rücksicht, unter der dort gedacht wird. Diese Rücksicht nannte man im Mittelalter Formalobjekt. Also Materialobjekt ist das, was man beobachtet, was man bedenkt und behandelt. Und Formalobjekt ist die Rücksicht, die Perspektive, unter der man etwas betrachtet. Und da gibt es eben die Mathematik, die solche Dinge betrachtet in der Form dieser Verhältnisse. Dann gibt es also die Physik, die nach diesen Fragen von Ursache und Wirkung da in dieser Form der Mechanik oder so etwas hineingeht. Und so gibt es dann die verschiedenen Disziplinen, die dann auftauchen. Dasselbe Gegenstand Religion wird dann behandelt in der Religionsphänomenologie, in der Religionspsychologie, in der Religionsgeschichte. Das heißt, es ist immer dasselbe, aber es wird unter einer anderen Rücksicht angeguckt. Die Philosophie beansprucht an sich so die Allwissenheit über alle Rücksichten, die da irgendwie vorkommen müssen, so sehr sie angewiesen ist auf die konkreten Antworten dann nochmal der Empiriker natürlich. Aber die wollen das so, deswegen gibt es ja auch diese Parodie in den Grimmschen Märchen vom Dr. Allwissen. Nicht? Man sagt, die Philosophen bilden sich ein, sie wissen von allem. Und das konnte man ja auch lesen in den Buchtiteln bei den Leuten, wo es dann hieß, das Buch von Gott und allen Dingen und allem anderen auch noch. Nicht? Das war dann halt so.
Wie wird das dann also philosophisch formal betrachtet, das Pfingstereignis, wo also Gott durch eine Person dann simultan in mehreren Sprachen gehört wird, also das Wort Gottes zugleich gehört wird?
Also eben, das ist genau die Frage, was machen die damit? Und dann bietet sich natürlich an zu sagen, dass das irgendwie in die Psyche hineingeht, in die Tiefenpsychologie oder sonst was. Die Kritiker sagen dann, das ist von dort her irgendeine psychische Ansteckung und die legen sich das so zurecht. Nicht? Und dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, nein, da gibt es eben auch da Dolmetscher und Geister, die einem das beibringen. Sowas wird ja auch so bei Besessenheit, die Leute dann ja annehmen, ja auch festgestellt, dass es so etwas gibt, dass Leute eben dort andere Sprachen sprechen können und hören können, was sie sonst nicht können. Und wo man sich auch fragt, wo kommt das jetzt her? Nicht, dass das möglich ist. Und offenbar gibt es da noch Kommunikationswege, die wir bis jetzt nicht genügend erforscht haben.
Ja, aber jetzt von der Erfahrungserkenntnis ist es ja bekannt, Gott spricht und
so ist es.
Simultan seine Stimme.
So ist es.
Ja.
Eben. Und was mache ich da jetzt draus? Nicht? Ja. Und da versucht eben jetzt die katholische Philosophie und Lehre, die versucht das ja tatsächlich mit der Analogie zu tun. Aber wenn Sie dann so jemanden nehmen wie Karl Barth, der sagt, dass die Analogie eine Erfindung des Antichristes und des Teufels und das ist der einzige und Hauptgrund, warum man nicht katholisch werden kann. Und weswegen es deswegen in den evangelisch-theologischen Fakultäten auch keine Philosophen gibt. Weil man eben über Gott nicht reden kann mit der Vernunft. Weil das eben so anders ist. Sondern das geht nur rein im Glauben. Und das andere lässt sich da nicht machen. Während diese Tradition sagt, nein, ich kann das auch schon mal, ich kann schon mal philosophisch schon mal was tun und anfangen und komme da schon zu was. Die Frage ist, wie weit? Also das war zunächst mal, man könnte sagen, ein Sprachproblem, was aber, wie wir ja gemerkt haben, auch gleich ein Sachproblem ist. Warum komme ich jetzt darauf zu reden? Weil das tatsächlich ein Problem ist und Sie sehen, was da für ein Problem drin steckt. Was mich eben am meisten stört dabei, ist, dass man das eben als Ähnlichkeit gefasst hat. Weil ich mich da wirklich frage, was soll es? Und das reicht ja bis in die Übersetzungen hinein. Sie erinnern sich, wie oft ich das schon angesprochen habe, wenn da gesagt wird, der Mensch sei das Ebenbild Gottes. Wo ich sage, wieso hat der Unsichtbare ein Ebenbild? Und im Kolosserbrief steht in unserer Einheitsübersetzung drin, also dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Vaters ist. Und die ganze Gruppe von Leuten, die das übersetzt haben, man kann das ja auf dem, wenn man da so eine Bibel hat, kann man hinten gucken, stehen die Namen alle da, von denen, die das hauptsächlich übersetzt haben und von denen, die noch mitgeholfen haben oder so, die stehen auf der letzten Seite. Es hat offenbar niemanden gestört, sowas zu schreiben, dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Vaters ist. Dabei meine ich, man muss nur mal einen Moment das überhaupt nur hören, denkend, um zu sagen, was soll denn das? Wie soll es von einem Unsichtbaren ein Ebenbild, ein Abbild geben? Vom Unsichtbaren kann es doch nur ein Bild geben. Und das heißt dann Versichtbarung von Unsichtbarem. Und diesen Schritt hat ja an irgendeiner Stelle bewusst dann die Kunst gemacht. Das ist ein berühmter Satz von Klee. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Weil das andere dann, das kann dann der Fotografie überlassen werden. Früher hat die Malerei beides gemacht. Klar, wollte der Opa und die Oma auch richtig gemalt werden. Und das wollte nicht bloß die, sondern die Enkel wollten es auch richtig angucken. Und wenn es erst recht, wenn das der Opa noch ein König war, nicht dann erst recht. Also natürlich sollte das also auch ein Abbild sein. Aber durch diese Erfindung jetzt der Fotografie wurde die Kunst eigentlich von diesem Punkt befreit, von diesem Dienst. Das muss sie nicht machen, sondern eben wie dann Klee sagt, sie gibt nicht wieder, sondern sie macht sichtbar. Sie ist eine Sehschule, habe ich immer den Studenten auch gesagt. Die Künstler helfen uns, richtig zu sehen. Das sind Augenöffner, die Werke. Oder so, dass man das einfach zu sehen bekommt, was dort da ist. Und das gilt ja nicht bloß für die Sichtbaren, sondern es gilt genauso gut für die Hörbaren, für die Musik und so. Ne? Dass einem einfach Erfahrungsräume aufschließt Und die würden dann eben Bild heißen, aber nicht Abbild. Tatsächlich ist das griechische Wort Eikon von Eikatso, und da steckt drin ähnlich. Das ist schon wahr. Also das Wort Eikon heißt eigentlich Abbild. Von der Etymologie her, weil die Leute sich das einfach so vorgestellt haben. Entstanden soll ja diese Kunst sein, das hat ja dieser, wie heißt der jetzt, dieser Tarquinius sowieso da in seinen naturwissenschaftlichen Sachen gemacht, dass er sagt, dass eben da ein Krieg anstand und der junge Mann musste ins Feld und seine Freundin hat noch schnell also seinen Schatten mit der Kohle nachgezeichnet an der Wand. Und so habe also die Kunst begonnen und deswegen auch in Schwarz-Weiß und erstmal in so den einfachsten Formen. Also das Bild ist zunächst mal das Spiegelbild. Wir denken bei Bild rasch schon an Rahmen oder an Leinwand oder so. Das müssen Sie alles weglassen. Sie müssen erstmal nur an das Spiegelbild als solches denken. Also es ist gar keine Materialität, sondern es ist nur das reine sich zeigen oder Dasein. Wenn Fichte vom Bild redet, dann sagt er, ich meine damit das Durch. Einfach so, das Durch. Dass etwas sich eben zeigt und selber gar nicht ist, sondern eben nur ein Durch ist, eben Erscheinung von. Es ist nicht das Erscheinende, aber in ihm erscheint der das, der die das Erscheinende. Das wäre also ein Bild und hätte dann auch nicht die Bedeutung eigentlich von Abbild. Unbedingt. Und bei Jesus kann es gar nicht anders sein. Der kann nicht zu seinen Aposteln sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, wenn der Vater anzugucken wäre. Der hätte sagen müssen, ihr habt jetzt mich gesehen, so ähnlich sieht mein Papa auch aus. Hat er nicht gesagt. Und deswegen gehört zu diesem Satz, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Natürlich der Satz aus dem Timotheusbrief, wo es heißt, der Vater thront in unzugänglichem Lichte, niemand hat ihn gesehen und niemand kann ihn zu sehen kriegen. Was wir von Gott zu sehen kriegen, ist der Sohn, der ist das Gesicht des Vaters. Sonst gibt es keinen Sinn, wenn er das sagt. Und jetzt kommt, hat mir das jetzt eben so gefallen, dass jetzt der... Erstmal schon die Frage, was soll das heißen, eine Ähnlichkeit, wo die Unähnlichkeit größer ist? Wer redet dann eigentlich noch von Ähnlichkeit? Da kann ich sagen, gut, also ein Ei ähnelt dem Elefanten, nur ist die Unähnlichkeit größer als die Ähnlichkeit. Also was soll das heißen? Das gibt in meinen Augen keinen Sinn. Sondern Ähnlichkeit gibt es nur, wo die Ähnlichkeit größer ist als die Unähnlichkeit. Sonst würde ich doch nicht davon reden. Und jetzt kommt er und macht da eben was anderes. Er setzt nämlich ein, und das hat vor allen Dingen, wer das ausführlicher lesen will, da ist zu nennen Heinrich Rombach, das war so der Hauptschüler von Max Müller auch und hat auch eine Festschrift für ihn damals, also die herausgegeben oder dazu geschrieben so. Der hat so ein Buch geschrieben in zwei Bänden, Substanz, System, Struktur, die Ontologie des Funktionalismus und der philosophische Hintergrund der modernen Wissenschaft. Zwei Bände. Das war in den 60er Jahren. Und da behandelt auch er ganz ausführlich den Nikolaus von Kues, weil er sagt, er ist einer der wichtigen Vorbereiter für dieses wissenschaftlich funktionale Denken. Und wenn ich sage funktional und Funktion, dann sehen Sie gleich, wobei ich bin. Und was der Nikolaus meint, der meint nämlich, wenn wir jetzt irgendeine Kurve malen, dann drückt diese Kurve eine Gleichung aus. X ist y, was weiß ich, a y mal b durch sowieso oder so ähnlich, sodass also jeder Punkt, ob hier oder dort, jeder Punkt der Gleichung nicht ähnlich sieht, aber entspricht. Und zwar genau. Jeder Punkt gibt genau, wenn ich da jetzt dieses XY-Raster dahinter male, gibt also genau ein bestimmtes Verhältnis von X und Y an, das eben genau in dieser Formel richtig ausgedrückt ist. Und das nimmt er als Vorschlag, um zu sagen, was ist die Welt? Wenn wir gefragt werden, was ist die Welt, glaube ich, dann würden wir doch alle sagen, es ist halt das Gesamt von all dem Zeugs, was es da so gibt. In allem Drum und Dran, samt nochmal den Gesetzlichkeiten, nach denen es das gibt oder sonst wie. Nikolaus von Kues sagt, die Welt ist kein Gesamt, sondern die Welt ist die Grundformel dieses Gesamts. Also die Welt ist eigentlich die Kurve, die Versichtbarung für die Formel. Und die kann ja auch alle möglichen Formen annehmen, je nachdem, wie weit ich also diese X und Ding mache mit ihren Abständen oder so. Das kann ich ja so machen, dass es nach oben gestreckte Formeln sind oder dass es zur Seite gestreckte Formeln sind, je nachdem, ob ich jetzt einen Y-Wert länger zeichne oder entsprechend mache oder anders. Aber überall ist es ganz genau. Nichts ist da ähnlich. Also weder ist der Punkt der Gleichung ähnlich, noch sind etwa der Punkt ähnlicher und der Punkt weniger ähnlich, wie wir das hier gehabt haben. Dass der Stein liegt da so rum und hat am wenigsten vom Sein, während ein Engel, der jetzt noch nicht mal wie wir erstmal nach außen Objekte braucht, sondern das alles in sich schon drin hat, der ist also dann eben so ein tolles Maximum da oben, nicht? Aber hier gibt es Maximum, Minimum, ist ja vollkommen wurscht, unter der Rücksicht, dass jeder Punkt genau exakt das wiedergibt. Und beim Cusanus heißt das dann so, darum ist die Welt, obwohl sie weder Sonne noch Mond ist, in der Sonne Sonne und im Mond Mond. Das ist seine Formel, so schreibt er das. Also die Welt ist so, dass die Welt, die weder Sonne noch Mond ist, in der Sonne Sonne ist. Und im Mond Mond ist. Das ist also das, was ich hier da jetzt da hingemalt habe. Nicht? Das wäre also hier die Sonne und das da der Mond vielleicht, ne? Und das die Erde. Und da ist die Welt an jedem dieser Punkte, ist es eine Versichtbarung dieser Grundformel, die hier Welt heißt, die da besteht. Und das finde ich einen tollen Fortschritt, weil ich meine, dass auch eine Antwort der Frage nicht eigentlich ähnlich ist. Natürlich gibt es da Strukturähnlichkeiten, Subjekt und Prädikat zum Beispiel oder so. Aber wenn ich da wirklich sagen wollte, das Eigentliche sei die Ähnlichkeit, dann wäre ja die beste Antwort die, dass ich einfach nur die Frage wiederhole. Man redet man am besten mit einem Papagei. Also ich frage den anderen, wo geht es zum Bahnhof? Und er gibt zur Antwort, wo geht es zum Bahnhof? Da komme ich mir aber nicht verstanden vor. Außer ich bin ein Engländer und sage, how do you do? Und der sagt auch, how do you do? Nicht? Das ist dann mal wieder eine andere Sache. Also, dass man da guckt, wie das da läuft. Nicht? Sondern ich behaupte, die Antwort entspricht der Frage und ist ihr nicht ähnlich. Das ist was anderes. Oder Schloss und Schlüssel. Natürlich kann ich sagen, dass die Lücke im Schloss, wenn man so guckt, der Umriss eine Ähnlichkeit hat mit dem Umriss von dem Bart vom Schlüssel. Aber ist denn das Entscheidende? Nee, das Entscheidende ist doch, dass das eine wirklich leer ist und das andere eben jetzt ein Schlüssel, sonst kann man mit dem Schlüssel das Schloss nicht aufschließen. Also da ist nicht die Ähnlichkeit das Entscheidende, sondern das Entsprechende, Entsprechen, Antwort, das Gegenstück. Und am deutlichsten bei den Menschen ist das eben Mann und Frau zum Beispiel. Die eben wirklich einander nicht ähnlich sind, sondern entsprechen. Was ein polarer Gegensatz ist. Nicht? Polarer Gegensatz heißt, ein Gegensatz, die sind nicht zu trennen, aber sie stehen einander gegenüber. Die können nicht ineinander eingehen, sie können nicht auseinandergerissen sein, sie sind aufeinander bezogen und sind in diesem Bezug eins. Das ist ja diese merkwürdige Struktur, die dort vorkommt. Und mit der kann ich dann eben auch sagen, dass ich hier über Substanz und Absenz reden kann und dass ich über Schöpfung und Geschöpf reden kann, wenn ich das in dieser Form angehe, meine ich. Und deswegen fand ich das also eine große Hilfe, zu sagen, hier geht es nicht drum um Ähnlichkeiten, sondern hier geht es um Entsprechungen, die ich finden muss und die sich zeigen, dass das aufeinander zugeordnet ist und gerade nicht, weil Ähnlichkeit, wie gesagt, tendiert eigentlich zur Gleichheit und die Gleichheit tendiert zur Identität. Und sodass dann nachher eben auch Nikolaus von der nach dem Thomas kam, der mit der Universität kam, der hat gesagt, Philosophie ist die Lehre vom Konzept ins, vom Begriff ins. Das ist ja eine ganz andere Sache, wenn ich das sage, nicht? Während vorher bei Thomas hieß es die Lehre vom Sein und das Sein, da gibt es das Sein überhaupt, das Esse Absolutum, das Esse Ipsum, Ipsum Esse, Gott. Und dann gibt es nochmal die anderen Seienden, die alle am Sein Anteil haben. Teilhabe hat das der Plato genannt. Und von dort hat er das übernommen, nicht? Aber jetzt zu sagen, nein, ich gehe hier nicht bis Sein an, mit all diesen Teilhabe und mehr oder so, das dort vorgeht, sondern ich zerlege es so. Die Analogie selber sollte ich vielleicht noch sagen, oder wenn Sie so alles schon wissen, müssen Sie es sagen, dass es klassischerweise zwei Formen der Analogie gibt. Das eine ist die Analogie der Entsprechung, dass ich sage, A verhält sich zu B, hier, das muss ich so malen, wie C zu D. Also es ist nicht gleich, aber einigermaßen ähnlich, so wie Gott sich zu seinem Sein verhält, so ähnlich verhält sich das Geschöpf zu seinem Sein. Sodass ich hier eigentlich keine Ähnlichkeit habe zwischen A und C und auch keine Ähnlichkeit zwischen B und D, sondern die Ähnlichkeit besteht in dem Verhältnis von A zu B zu dem Verhältnis von C zu D. Da ist also ein Abstand gewahrt, dass Gott nicht zu sehr hineingeholt wird in die Univozität wie die anderen Sachen. Er ist nicht einfach da ähnlich. Aber es gibt eine Art von Ähnlichkeit, die da so drinne steckt in den Verhältnissen. Das ist also die eine Form von Analogie, die Analogie der Proportionalität. Und die andere heißt Analogie der Attribution. Da wird gesagt, dass Gott in seinem Sein dem Menschen jetzt Sein gibt, sodass also Gott dieses Sein in sich hat und das Geschöpf im anderen. Und das ist das, was man auch sprachlich feststellt, was auch Aristoteles klärt. Und zwar ist das Hauptbeispiel immer gewesen von Anfang an die Gesundheit. Also der Mensch ist gesund, wenn er gesund ist, ein gesunder Mensch. Wenn der gesund ist, hat er eigentlich auch dann eine gesunde Hautfarbe, aber die Hautfarbe ist nicht gesund, sondern die ist ein Zeichen für die Gesundheit. Und seine Medizin ist gesund oder wie er sich ernährt, ist gesund. Nicht, weil das gesund ist, sondern weil es gesund macht. Und der Hauptbeispiel, dass dann bekommt der Urin, dass der entweder die Gesundheit anzeigt oder die Krankheit anzeigt. Also da wird überall dasselbe Wort gesund benutzt. Aber Sie merken, da gibt es eine Verwandtschaft und die nennt jetzt Aristoteles proshen. Das ist auf eins hin bezogen. Nämlich bezogen ist es auf diesen Vollbegriff gesund. Also meine leibliche Verfassung ist so, wie sie eigentlich sein sollte, ohne Schmerzen und ohne, dass man da was heilen muss oder so dran. Und dann gibt es alle möglichen Bestimmungen, die darauf zugeordnet sind. Die Lebensweise, die Farbe, der Urin, dies und jenes, alles Mögliche, was man aufzählen kann. Und diese andere Form der Analogie, die gibt es auch nochmal. Und die ist wiederum dem Thomas im Blick auf Gott und Welt schon fast zu nah. Er sagte, da bin ich mit den Verhältnissen besser dran, weil ich hier eine engere Ähnlichkeit habe dann. Die rückt mir Geschöpf und Gott schon zu nah ran, sagt er.
Das Problem mit dem Verhältnis ist halt, ich kann das mathematisch auflösen. Wenn ich jetzt beides mit B und D multipliziere, dann kommt raus, dass Gott mit dem Sein des Menschen entspricht, dem Menschen mal Gottes, zu Gott mal Gottes sein. Also ich kann jetzt sozusagen dann,
hier bleibt es eben so getrennt, dass ich hier sage, Gott zu seinem Sein steht im Verhältnis, in einem ähnlichen, nicht gleichen, ähnlichen Verhältnis, zu dem, wie der Mensch zu seinem Sein steht oder zu seinem Leben.
Aber als Formel könnte ich es ja jetzt sozusagen auflösen.
Ja, aber nur als Formel. Und die Inhalte der Formeln nicht in derselben Weise da hineingehören, bleibt also der Abstand von Gott gewahrt. Man kann nicht sagen, irgendwer von uns wäre Gott ähnlich, sondern wir können nur sagen, unser Verhältnis zu unserem Leben hat eine gewisse Ähnlichkeit zu dem, wie Gott sich zu seinem Leben verhält. Und damit, sagt er, habe ich genug an Distanz drin, und hole Gott nicht auf eine falsche Weise in uns hinein. Und da finde ich, dass das noch klarer und deutlicher wird, hier bei dem bei dieser Form von Nikolaus, weil ich hier sage, erstmal, hier war von Gott erstmal noch gar nicht die Rede, sondern hier habe ich erstmal nur geredet von der Welt und den einzelnen Dingen. Hinsichtlich Gottes sagt er auch was, da sagt er so, Gott ist nicht in der Sonne Sonne und im Mond Mond, sondern was Sonne und Mond ist, ohne Vielheit und Verschiedenheit. Also die Welt ist in der Sonne Sonne und Mond Mond. Gott ist so etwas wie der Mathematiker, der das Ganze sich da ausdenkt, sodass der ganz deutlich ein Stück weg ist. Also in ihm ist dieser Gedanke ursprünglich drin. Wie sagt er da? In ihm ist Sonne und Mond ohne Vielheit und Verschiedenheit. Mediante Universo, also durch die Welt als Mittel, ist Gott die einfachste Einheit in allem und die Vielheit der Dinge ist in so Form in Gott, so wie die Kurve in ihren Punkten ist und die Formel im Mathematiker ist. Wobei das Problem mit den Punkten hat mich ja schon immer gestört, so als Schüler, dass man das überhaupt eine Linie nennen kann, weil das stimmt ja auch nur, weil das gar keine Linie ist, sondern das ist ja eine Fläche, die da gemalt ist. Nicht? Denn ein Punkt hat gar keine Ausdehnung. Wie man aus einem Punkt eine Linie machen kann, das soll mir mein Mathematiker erklären. Die behaupten das einfach. Die behaupten das von Dimension zu Dimension. Zum Beispiel der Mann hieß Cavalieri. Müssen Sie sich an sich von der Schule her noch daran erinnern. Cavalieri, der gehörte zu den Jesuiten. Das ist ein ausgestorbener Orden. Nicht? Und der hat den Satz gemacht von der Inhaltsgleichheit von gleich hohen Körpern und gleichen Querschnitten. Und hat sich so gedacht, jeder Körper besteht aus unendlich vielen Flächen. Und wenn die alle, also eben nicht unendlich vielen, sondern eben vielen, vielen Flächen. Und wenn die gleiche Höhe haben und jetzt überall auch immer den gleichen Durchmesser, dann ist klar, dass die immer denselben Inhalt haben. Tatsächlich ist aber so, sie können so viele Flächen aufeinander legen, wie sie wollen, da wird nie ein Körper draus. Denn Fläche sind ja eben nur zweidimensional. Wenn ich natürlich ein Papier nehme, der ist eben auch schon dreidimensional. Und deswegen ärgert mich, dass die Mathematiker immer so tun, sie wären so exakt, in Wirklichkeit reden sie ein Zeug zusammen, man kriegt zu viel als Philosoph. Nicht? Denn wie soll ich aus Punkten eine Linie machen? Wie soll ich aus Linien Fläche machen? Wie soll ich aus einer Fläche einen Körper machen? Aber genau das macht er in der Infinitesimalrechnung. Der behauptet, der Körper besteht aus Flächen. In Wirklichkeit besteht er nicht aus Flächen, sondern natürlich aus lauter Scheiben von Körpern. Und die Fläche gibt es gar nicht für sich, die geht gar nicht durch die Welt, sondern Flächen gibt es nur an einem Körper, außen drauf. Bitte?
Der Mathematiker macht in der Sprache dieses Modell von Körper.
So ist es, nicht? Eben. Ja, klar.
Das ist ein Modell.
So ist es, das darf wirklich nur ein Modell sein. Das heißt, er redet eigentlich nur in Metaphern. Aber dann tun sie so, als wären sie so exakt. Nicht? Jedenfalls, wenn man mit denen redet. Sie meinen, ich komme ja nicht von der Mathematik her, obwohl mein Lehrer gesagt hat, ich sollte Mathematik studieren, aber ich habe es doch lieber mit der Dichtung als mit der Mathematik. Nicht? Aber dass man das hier sieht, wie das also hingehört, das heißt, ich komme eigentlich nicht aus der einen Dimension in die andere hinein, sondern man macht eben durch solche Modell, sagen Sie, nicht? Also durch solche Unexaktheiten, verschleift man das so ein bisschen und nimmt das so hinein. Und offenbar können wir gar nicht anders denken und deswegen war natürlich auch die Analogie so etwas, wo das ein bisschen verschliffen war alles. Und jetzt wollten die exakt werden auf die Neuzeit hin. Und exakt ist ja tatsächlich auch eine sehr fragwürdige Sache. Ich behaupte, exakt wird immer angegeben das Maß der Unexaktheit. Nicht? Wenn Sie in einem guten Geschäft eine teure Wasserwaage kaufen, dann steht da drauf, ab wann die eine Abweichung hat, wie lang sie wird irgendwann. Oder wenn Sie ein Radio kaufen, dann steht da auch nochmal drin, wie weit also der Lautsprecher nochmal abweicht von. Das heißt, Exaktheitsangaben sind immer Angaben der Grenzen der Exaktheit. Es kann etwas nie so exakt sein, dass es nicht noch exakter sein kann. Und das ist ein Gedanke, von dem Nicolas von Cus dauernd redet. Ich habe immer noch Mutmaßungen und jede genaue Aussage kann immer noch genauer sein. Das heißt ja Infinitesimalrechnung. Das war diese geniale Lösung vom Aristoteles gegen die Eleaten, die gesagt haben, es gibt gar keine Bewegung, denn wenn hier Punkt A ist und da Punkt C, da kann der Pfeil überhaupt nicht durch, weil unendlich viele Punkte, das geht gar nicht. Und dann kam der Aristoteles auf die Idee, es gibt gar nicht unendlich viele Punkte, sondern ich muss so sagen, ich kann jede Linie ins Unendliche immer weiter teilen. Sie besteht nicht aus Punkten, sondern sie kann immer mehr geteilt werden, immer noch kleiner geschnitten werden und kann nie so klein geschnitten werden, dass sie nicht noch kleiner geschnitten werden kann. Aber das heißt nicht, dass sie aus diesen Punkten besteht, sondern ich kann eben dieses Kontinuum immer mehr zerschnippeln. Während wir, das zeigt unser Verstand, dass wir Bewegung eben tatsächlich auch immer so denken, dass wir denken, an sich kann man es doch schnell fotografieren und dann nennt man das ja auch still, ne? Dann steht es eben still. Und da sehen wir einfach die Unexaktheit nicht, die da nochmal drin steckt. Sondern das wirkt auf uns, weil wir so grob eingerichtet sind mit unseren Sinnen, sieht das so aus, als wäre das jetzt einfach unverwischt Stillstand. Ne? Gibt es aber nicht. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, wenn ich den habe. Wenn ich sage also nochmal, es ist nicht unendlich viele Teile, sondern es kann tatsächlich ins Unendliche immer weiter geteilt werden. Sie kommen niemals aus dem Räumlichen ins Unräumliche. So klein wie sie schneiden, geht immer noch kleiner. Wenn sie ein entsprechend scharfes Messer haben, haben wir natürlich nicht. Und deswegen war das ja auch dieser Schock dann im vorigen Jahrhundert. Erst nennt man das Ding Atom und inzwischen zerfällt es immer mehr in immer noch Stücke. Und man fragt sich, wo es überhaupt daherkommt. Nicht? Kommt ja bloß durch unsere Experimente wahrscheinlich. Sodass es die tatsächlich auch nicht gibt, sondern die entstehen nur, wenn wir damit was tun. Nicht? Das muss man ja mitsehen. Also, dass das, diese merkwürdige Geschichte, die hier drin steckt, und dass also von dort hier die Schöpfung und der Mensch, wie eng er hier Identität und Nicht-Identität zusammendenken kann. Gott ist nicht, das Geschöpf ist nicht Gott, sondern seine Gabe. Aber auf der anderen Seite kann dann Nikolaus von Kues sich erlauben zu sagen, wir sind ein gegebener Gott, Deus Datus. Und da müssen Sie ja bloß, was heute vor allem die Franzosen tun, und in Deutschland hat das sehr stark die Frau Gerd-Falkowitz da auch mit ihrem Team so gemacht, also diese Philosophie der Gabe, die da ist, die Philosophie du Don, dass sie die also genommen hat und auch nochmal durchdenkt, was ist denn, wenn ich etwas gebe? Ich gebe also zum Beispiel eine Tafel Schokolade. Das ist auf der untersten Stufe ein Kalorientransfer. Also einfach die Schokolade wird da verschoben von einem Individuum zum anderen. Aber dann wird die Schokolade ja jetzt gegeben, geschenkt. Also ich gebe eigentlich nicht die Schokolade, sondern ich gebe, dass ich die Schokolade gebe. Und was heißt jetzt dieses Geben? Dieses Geben ist die Weise, wie ich meine Zuwendung ausdrücke. Also in dieser greifbaren Zuwendung artikuliere ich mein mich zuwenden zum anderen. Dieses mein Zuwenden zum anderen würde Rana nennen transzendental, das Überstiegliche, das Prinzipielle, das Grundsätzliche. Und diese konkrete Tat, diese Schokolade, die wird er nennen kategorial. Kategorien, Gerichtssprache von Aristoteles, auf den Kopf zusagen, festnageln. Also ich gebe etwas, aber in diesem Etwas gebe ich mein Geben, gebe ich eigentlich mich. Und deswegen liebe ich ja diese Definition des Danks so, die ich immer wieder dann zitiere vom Franz von Baader, hier dem Freund von Hegel, der gesagt hat, der wirklich Dankbare erkennt die Gegenwart des Gebers in der Gabe an. Das heißt Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also der Geber gibt mir etwas, aber in diesem konkreten Geben versichtbart, nicht bloß versichtbart, realisiert er zugleich seine Zuwendung. Also in den einzelnen begrenzten Zuwendungen realisiert er, nicht bloß zeigt, realisiert er sein sich Zuwenden. Deswegen hat der Dank einen Zukunftsmodus und der Zukunftsmodus von Dank heißt Hoffnung. Und deswegen gehört das eben auch zu einem ordentlichen Gebet zum Beispiel dazu, bei den Juden wie bei den Christen. Die Juden beten immer so, du hast die Väter nicht im Gefangenenland da in Ägypten gelassen, also bitten wir dich. Und die Christen beten immer, du hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen, also bitten wir dich. Das heißt, Gott hat gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann, er hat sich zugewendet und deswegen wäre es unanständig und undankbar, wenn man von ihm nichts erwartete. sondern man hat was zu erwarten. Deswegen wird ja der Prophet Jesaja ganz wild und wütend, als er dazu dem Ahas sagt, wünscht dir von Gott also eine Tat. Und er sagt, ach, der Karren ist ja so im Dreck, ich will ja Gott gar nicht lästig fallen. Und dann legt ja der Prophet los und sagt, du fällst deinem Gott lästig, wie du dich da benimmst. Der hat gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann, also tu es gefälligst. Das andere ist einfach unanständig und undankbar. So ist es, so ist es, genauso. Das ist die Form, die rauskommt, und dafür haben wir dann eben im Unterschied zum Glauben da diesen Wort, was im Neuen Testament noch nicht ist, hatten wir schon öfter davon geredet, unterschieden nochmal von Hoffnung. Also der Glaube heißt, ich weiß sicher, ich habe hier aufgrund meiner Interpretation dieser Sache und meiner Auffassung der Sache, lese ich es als das, was es ist, die Juden, die Franzosen sagen Lektüre an der Stelle dann dafür, nicht? Lesart, ich lese das so. Und das andere ist, das ist Glaube. Und Hoffen heißt, aufgrund dieser Lesart vertraue ich drauf und erwarte ich, dass er sein Wort hält. Und wenn ich das nicht tue, dann ist das eine Undankbarkeit. Und deswegen wird da der Prophet dann so zornig, wenn das dann auftaucht. Bitte?
Das öffnet auch nochmal eine Dimension. Wenn ich eine Gabe Gottes bin, ja nicht nur für mich, ich bin ja eine Gabe Gottes für die Welt.
So ist es. Erstmal für Sie und für die anderen auch.
Dann wird Gott seine Zusicherung durch mich dem Nächsten einhalten.
So ist es, genau. Das gehört dazu. Deswegen gehört zum Glauben unbedingt also diese Form der Hoffnung, aber eben der Hoffnung, denn ich kann nicht im selben Sinn sagen, ich weiß genau, dass ich dann nur zum Segen für die Leute da bin, weil ich ja weiß, wie bedroht meine Freiheit ist und wie gefährlich ich für mich bin. Also andere Leute können mein Versprechen nicht brechen, aber ich. Und deswegen ist das so ein Problem und deswegen muss ich, und deswegen kam das auch so bald nach dem Neuen Testament, einen Unterschied machen zwischen Glaube und Hoffnung. Im Glauben weiß ich, dass Gott mein Heil will. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich weiß, ich komme in den Himmel, komme ich nicht hin, denn das wäre eine schwere Verfehlung gegen die Hoffnung. Und jetzt machen wir unsere Pause. Viertelstunde.